Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Serial Dads. Heute mit Daniel und mit mir. Und
hallo.
Genau, wir sprechen heute über eins meiner Lieblingsthemen. Sagen wir mal eins meiner Lieblingsthemen. Und wir machen heute nochmal eine Nostalgiefolge. Langsam entfernen wir uns so ein bisschen von den Kinderserien, und landen in so einer Nostalgie-Ecke. Aber es macht irgendwie gerade viel Spaß. Und wir wollen über einen Film sprechen, der uns ähnlich geprägt hat wie Indiana Jones, wie Star Wars.
Jurassic.
Jetzt musst du Park sagen. Ich dachte, wir sprechen heute über Into the Wild.
Ja, genau. Leute, esst keine falschen Kräuter. Das kann sehr ungesund sein.
Oh, Into the Wild, bevor wir über Jurassic Park sprechen, ein kurzer Rant zu Into the Wild. Ich habe mich noch nie in einem Film so gelangweilt wie in diesem.
Ich glaube auch in Into the Wild, also es soll jetzt kein Disrespekt an den dort verstorbenen Menschen sein, um Gottes Willen. Der Film hat wahnsinnig schöne Landschaftsaufnahmen und aber wahnsinnige Längen. Und ich muss auch sagen, ich bin kein Eddie Vedder-Freund. Und dann ist man in dem Film einfach auch falsch.
Aber da hätte mal ein Raptor kommen müssen. Einfach mal so
wie sind wir jetzt auf Into the Wild gekommen?
Weiß eigentlich? Ich nicht. Einfach nach einer halben Stunde ein Raptor fetzt den weg.
Und fatz.
Und vorbei.
Ruhe. Und dann noch eine zweieinhalb Stunden Landschaftsaufnahmen, wie ab und zu der Raptor. So.
Und immer wieder so ein bisschen Därme. So.
Ja, und wieder immer so durchs Bild, so die Teile. Und dann sieht man noch das Kräuterbuch so hochfliegen, genau. Was ihn denn stark.
Das ist wie bei Jurassic Park 2, geht nicht ins hohe Gras.
Nicht ins hohe Gras gehen.
Siehst du von allen Seiten diese. Genau, wir sind schon mittendrin. Nach einem kleinen Rant auf harte Kunstfilme sind wir jetzt in dem wichtigsten Film der Filmgeschichte.
Über Star Wars haben wir schon gesprochen.
Okay, genau. Also über den wichtigsten terrestrischen, sagt man das so, Film aller Zeiten. Ja, wir sagen, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan. Okay, wir sprechen über Jurassic Park 1. Ganz wichtig. So, wann hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen, glaube ich, mit 8 oder 9 oder 10, oder so um den Dreh. Und habe aber zuerst das Merchandise gesehen im Spielzeugladen. Oh. Und zwar die Jeeps.
Ja, geil.
Das ist das Erste, was bei mir hängen geblieben ist. Die sandfarbenen Jeeps mit den rot-gelben Logos drauf und so. Stark.
Würde ich bis heute fahren, das Ding.
Und das sehe ich auch. Und man muss noch sagen, das Fahrzeugthema, das zieht sich durch, ob man die Filme jetzt mag oder nicht. Geilen Jeeps, die sind immer am Start, Leute.
Ich habe folgt bei Instagram diversen Jurassic Park Fan-Kanälen und dort gibt es auch Leute, die diesen Jeep ihren eigenen Jeep so umlackiert haben, dass er aussieht wie so ein Jurassic Park Jeep. Und das, wenn ich einen, also ich.
Wollen wir das auch machen mit unseren Autos?
Ja, ich glaube nicht, dass es einen koreanischen Familienbomber im Jurassic Park gab.
Wieso? Und dann fahren wir durch die Fischbeke Heide und sammeln Eidechsen ein.
Ja, ich habe da schon mal eine Eidechse gesehen.
Kurz drüber nach.
Ich habe in der Fischbeke Heide schon mal eine Eidechse gesehen.
So.
Die war nicht sehr gefährlich. Die hatte war ein bisschen Technofarben. Aber gut, lassen wir das. genau, also. Ich war, auch wenn du mich nicht danach gefragt hast, aber ich erzähle es trotzdem.
Entschuldigung, Birk, wann hast du denn Jurassic Park?
Ich war so in der zweiten Klasse oder in der dritten Klasse und habe ihn illegal bei dem Vadim geguckt. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, dieser Typ, wo der Vater immer mit den geilen Filmen ankam und die einzigen Eltern, die wirklich auf die Altersvorgaben geschissen haben. Genau. Und da habe ich den geguckt. Und ich war wahnsinnig geflasht davon. Also ich war davor schon Dino-Fan, aber von diesen Darstellungen dieser Dinos, das war ja ultra realistisch. Das sah ja aus, als wäre als wäre es wirklich.
Das war irre.
Die wirklich da. So.
Man muss auch immer noch sagen, also der ist von 92, 92 der Film. Das sieht immer, also das sieht wirklich immer noch richtig gut aus.
Ja.
Kann sein, dass es sich auch einfach nur gut einfügt, so in das Gesamtbild, aber ich finde, es sieht immer noch für die Zeit stark aus.
Ich finde auch, also es ist jetzt nicht so, dass du den guckst und denkst so, oh, der ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Genau. Das ist jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wie bei Ben Hur, wo du dann immer auf die Armbanduhr wartest oder so. das ist wirklich, also auch diese Technik, die damals, also Steven Spielberg hat mit diesem Film wahrscheinlich das Erzählen revolutioniert, so. Und auch, das, man muss ja auch sehen, das ist ja, war das ja ein Familienkino. Also es war ja, Steven Spielberg hat die ganze Familie dahin gekriegt. So, also da ist man mit der ganzen Familie ins Kino gegangen. Das war so wie bei Independence Day, weiß ich auch noch, meine Eltern sind mit mir auch.
Oh, stark, ja.
Independence Day gegangen. Ich glaube, solche familienvereinenden Filme werden heute gar nicht mehr gemacht. Mhm. Und ich glaube, Jurassic Park war auch einer dieser familienvereinenden Dinge. Und er hat einfach, was die Special Effects angeht, ich bin da auch jetzt kein großer Experte, aber CGI müsste das so, und was die gemacht haben, wusste das auch gar nicht, dass er das, also ob das klappt, die Leute, die ihm das verkauft haben, das war bei weitem nicht klar, dass das so klappt. Das war schon eine starke Nummer. Und was ich ganz witzig fand in diesem, was heißt ganz witzig, aber krass fand in diesem Zusammenhang, der Film hat ja wahnsinnig lange gedauert, auch zu drehen, und diese CGI-Effekte mussten dann ja fertig werden und so. Und Spielberg war schon im nächsten Film, als er den Rohschnitt gemacht hat. Und der hat Schindlers Liste gedreht und hat auf Mini-Fernseher per Videoübertragung, damals arschteuer, riesentechnischer Aufwand, hat der immer sozusagen die Szenen aus dem Schnitt gekriegt und hat die sozusagen, hat sich oben hat das Schindlers Liste gedreht, unten hat er sich Jurassic Park angeguckt. Und hat das quasi so beides zusammen orchestriert, quasi, dass das unten ein geiler Film war und Schindlers Liste auch riesen Respekt für, ist ein wahnsinniger Film.
Absolut.
Genau, also puh.
Das Jurassic Park bedient ja wirklich auch, wie du sagst, das Erlebnis des Films hat ja von hinterlistigen Bösewichten zu damals thematisch aktueller Technik, so dieses Computergehacke und so. Sind da mega lustige Szenen drin, das sind ultra brutale Szenen auch wieder drin. Das habe ich meiner Freundin, als ich gesagt habe, dass wir über das Thema aufzeichnen, hat sie gleich gesagt, die Szene auf dem Klo, das hat sie damals komplett traumatisiert. Die ist ein bisschen jünger als ich weiß nicht genau, wann sie den Film geguckt hat. Genau, der T-Rex snackt sich den jungen Mann vom Klo, und es hat sie gleich erzählt, das war für sie
furchtbar. Das ist einer der schlimmsten Tode, glaube ich, in der Filmgeschichte, einfach beim Kacken vom T-Rex gefressen werden ist.
Und dann meinte ich meine schlimmste Szene aus dem Film, darf ich das, sollen wir das schon erzählen? Ja,
kannst du machen.
Ja, kann ich machen. Diese völlig riesigen überzogenen Kragenechsen, die da rumlaufen, die Säure spritzen oder so. Die Szene ist ja auch im Dunkeln, glaube ich, ne? Ist das im Dunkeln?
Ja.
Glaube ich. Und wow. So. Also, weil, wie gesagt, wir haben das ja bei der Indiana Jones-Folge auch gesagt. Das ist auch teilweise auch echt brutal, ne?
Ja. Ja, ist schon ordentlich zur Sache. Ja. Also mein Sohn war auch letztens so, ich will Jurassic Park gucken, weil das so sehr präsent ist, dank mir. Ich trage auch viel Jurassic Park T-Shirts wir haben auch die Jurassic Park Lego Sachen, also einige Jurassic Park Lego Sachen. Und dann so, ne, Alter, kannst du sowas wegdenken. Wir haben auch, es gibt auch eine Lego-Filme davon, Jurassic World ist dann.
Die haben wir mal angefangen auf deinen Tipp hin, die sind sehr witzig.
Jurassic World ist tatsächlich fast schon weniger brutal, also wobei es auch, geht auch schon ordentlich zur Sache. Ja. Na gut, gehen wir nochmal zurück zum Jurassic Park. Was ich noch sehr spannend finde ist, ich spreche auch als Journalist relativ viel mit Dino-Forschern. Dino-Forschung ist ja so auch ein bisschen sozusagen, darüber schreibe ich auch gerne und schreibe auch dieses Kinderbuch, schreibe jetzt gerade ein Kinderbuch darüber. Und ganz viele Forscher sagen, Jurassic Park hat sie als Kind so gepackt, dass sie sich für Dinos interessiert haben. Und selbst, also die Paläontologie war vor Jurassic Park, man hatte so ein bisschen das Interesse an Dinos verloren. In den USA gibt es sehr, sehr viele, gibt es eine ganz große Leidenschaft für Dinos. Also es gibt ein ganz großes, also wirklich, das ist auch Schulthema Dinos. Es gibt ein viel höheres Bildungsniveau über Saurier.
Was spannend ist, weil in Amerika ja auch viele Christen leben, die auch eher Kreationisten sind.
Ja, okay, das ist aber
spannend.
Man findet auch in den USA die krasseren Dinos. Also du findest diese ganzen großen Sauropoden, also die Langhalssaurier. Du findest Triceratops, du findest den T-Rex und alles. Sozusagen in den USA findest du diese krassen Fossilien. Das heißt also auch, gibt es auch eine große Szene und so. Und dann kommt Jurassic Park und plötzlich schnellen die Studienanfängerzahlen in der Paläontologie wahnsinnig, also Geowissenschaften muss man studieren und Paläontologie, schnellen wahnsinnig in die Höhe. Plötzlich kommen wieder Stiftungen und private Stifter, also auch Microsoft etc., geben wieder viel Geld für Dino-Forschung aus. Und es ist ein wahnsinniges Interesse, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch sozusagen in der Forschung. Plötzlich hat man wieder Bock auf Dinos. Das ist echt schon, das ist eigentlich ein ganz witziger Aspekt, dass so ein Film doch, obwohl er ja wirklich jetzt wissenschaftlich in manchen Stellen schwierig ist.
Da habe ich noch ein paar Fragen.
Genau, da sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber, aber dass er wirklich diese Begeisterung auch bei jungen Leuten auslöst und diese jungen Leute heute Paläontologen sind und heute Dino erforschen und sagen, ja, Jurassic Park hat mich zu diesem hat mich dahin gebracht. Das finde ich ist krasse Leistung für einen Film.
War Paläontologie und Geowissenschaften für dich damals bei der Studienwahl kein Thema? Warst du damals noch nicht so
affin? Nee, also ich habe mich als Kind das ist bis heute so, ich habe einen Wahnsinn, ich liebe Nerdkram. Also ich interessiere mich wahnsinnig für Geschichte. Egal, von Steinzeit bis Mittelalter, alles. Ich liebe irgendwie Dokus über, ich höre auch Podcasts über Kleopatra und Antike und völlig meins. Und ich finde Weltraum total spannend. Und Paläontologie war, und heute ist ein bisschen schwierig, ist ein größeres Ding, aber es war einfach nur ein Teil dieses ganzen Nerd-Universums, für das ich mich interessiert habe. Da kam dann Fantasy dazu und so. Ich glaube, als Kind hat irgendwann diese Geschichte Fantasy hat das so ein bisschen abgelöst. Und diese Begeisterung für Saurier kam eigentlich erst wieder dass ich gesagt habe, okay, die Jurassic Park-Filme hab ich danach alle noch gesehen. Ich war auch in Jurassic World 1 und all so ein Kram, das ist alles geschenkt. Aber diese richtig große Dino-Begeisterung kam erst durch meinen Sohn. Und dann eben, dadurch, dass ich als Wissenschaftsjournalist arbeite, kann ich mich natürlich dann auch ein bisschen da reinstürzen und habe gemerkt, oh, wie hat sich das verändert? Wie verändert sich dieses Weltbild dazu? Und dann, dann ist es irgendwie dazu gekommen. Aber das ist einfach nur so ein Nerd-Thema, was mich einfach packt. Also ich bin da auch irgendwie, ich kann mich auch wirklich für alles begeistern. Ich kann mich auch theoretisch für Asteroiden begeistern und habe da wirklich, also so in diesem Nerd-Krams, eine ganz große Begeisterungsfähigkeit. Aber es war tatsächlich, Studienwahl eher so in die Geschichtsrichtung war für mich eher was, als dass ich gesagt habe, ich hätte Paläontologie studiert. Aus heutiger Sicht würde ich,
Spannend. Muss ich sagen. Ich hatte ja dieses klassische Dino-Interesse auch irgendwie, ne? Mit so, diese Gummidinos, die man hatte und so. Und es gab ja die Jurassic Park hatte, wie gesagt, wahnsinnig geiles Spielzeug.
Absolut.
Und ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich eher bewandert. Es gab früher so eine Spielzeugserie mit Dinos, da war so Stücke rausgebissen. Kennst du die noch? War das von Jurassic Park Merchandise oder war das eine irgendeine Dino-Spielzeug?
Ich weiß es nicht.
Die waren nämlich richtig krass.
Ich kann mich daran erinnern, dass ein Kumpel von mir dieses Dings hatte mit den, wo du den T-Rex so abklappen oder so ein oder Pflanzenfresser so abklappen
so
kannst.
So ein Stück konntest du irgendwie wegnehmen. Dann
hat man die Rippen da drunter gesehen und so.
Genau.
Was es auch noch gab, es gab diese Dinosaurier mit den Waffen dran.
Ach Gott, ja.
Ich komme nicht mehr drauf. Playmobil hat das wieder aufgelegt, hat es anders genannt. Aber Playmobil hat aktuell, Dino Rise heißt das, bei denen, die haben einfach random Dinos dran, Dinos und richtig Waffen drauf gebaut. Ich weiß aber, dass es damals, als wir in der Grundschule waren, auch so ein Dino-Dings gab. Saurier und...
Ich hab gerade Dinosaurs und Guns bei Google. Entschuldigung. Ich habe gerade Dinosaurs und Guns eingegeben bei Google. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so eine gute Google-Seite gefunden. Stark. Das Spiel, Entschuldigung. Birk, sehr gut. Aber als Tipp, Dinosaurs und Guns bei Google eingeben. Aber ich habe das Spielzeug nicht gefunden, aber ich weiß, was du meinst.
Dino Riders. Das war das.
Dino Riders. Wir schauen mal. Alter, ja, das kenne ich.
Ja.
Boah, krass. Alter, TV-Serie Dino Riders, Birk.
Ja.
Harness the power of dinosaurs.
Dino Riders. Ich habe die Serie, glaube ich, nie gesehen, aber dieses Spielzeug dazu. Dazu hatte ich auch. Ich hatte diesen
Flugsaurier
mit den Waffen. Und da gab es dann auch die Menschen und dann gab es aber auch noch diese Echsenviecher. Keine Ahnung.
Genau.
Das war zum Beispiel auch so ein Ding meiner Kindheit.
Das ist ja der Oberflashback gerade.
Und jetzt gib mal Dino Rise Playmobil ein. Guck dir das mal
an.
Dino Rise.
Also
wie Reis. Wie aufstehen. Nicht wie die Nummer 73.
Ja, ich... Oh, krass. Ja, okay.
Das sieht fast genauso aus.
Ja, aber anscheinend, ja.
Okay.
Lizenz nicht.
Lizenz nicht bekommen. So, wir gehen, aber wir kommen ab.
Wir kommen ab. Aber
genau.
Tolles Dino-Spielzeug.
Aber tatsächlich richtig krass. Mhm. Ich kann mich noch an das Spielzeug erinnern. Das war etwas, was ich auch unbedingt haben wollte, war Jurassic Park 2. Dieses Spielzeug dieser Jäger, die diese Dinos einfangen sollen und diesen
Jeep
mit diesem rausfahrbaren Kran.
Ja.
Und der diesen mit diesem Sitz an der Seite noch und so. Das habe ich noch. An dieses Spielzeug erinnere ich mich noch.
War das nicht so ein Hammer-Jeep oder sowas?
Ich weiß es nicht. Aber.
Wow, ja.
Ja.
Wow. Ja, ich glaube, keine Filmserie bietet ja so viel Optionen für geile Spielzeuge, oder? Ja. Das ist schon richtig geil.
Ja. Da muss man auch sehen, okay, George Lucas hat schon mit Jurassic Park, mit Star Wars vorgelegt und Jurassic Park hat nachgelegt, mit was das Merchandise angeht. Also beide Serien haben sich ja nichts genommen, was die Ausschlachtung,
Es geht jetzt ja auch wieder, ich hatte dir letztens ja auch von den Funko Pops was geschickt, so die Sets vom ersten Jurassic Park Film, das kommt ja auch alles wieder.
Ist halt so ein cooles Ding.
Ne? Ja. Komplett. Ja. Und ich mag auch die Besetzung und die Rollen und es ist einfach geil. Es ist einfach ein richtig tolles Erlebnis. Ne? Hatte dir das letztes Mal schon gesagt, ich hab den Film wahrscheinlich noch nicht ganz so häufig gesehen wie du, aber kann ich wahrscheinlich auch mitsprechen. Trotzdem ist das immer ein angenehmes Ding. Mhm.
Genau. Du wolltest noch über die die Filmfehler sprechen. Wahrscheinlich.
Ich wollte, ja, und zwar hält sich bei mir im Kopf das Gerücht, ich habe das, glaube ich, mal aufgeschnappt und ich habe es nie gegoogelt, weil ich nicht so der krasse Dino-Fan bin. Jetzt durch meine Tochter ein bisschen, aber nicht so krass. Raptoren, lieber Birk.
Ja.
Die sind ja im Jurassic Park 1 und 2, glaube ich, oder 3 sogar auch, die sind ja hoch wie ein Opel Corsa. Naja, oder wie vielleicht so hoch wie ein weiß ich nicht, die waren doch deutlich kleiner, oder?
Nicht alle. Also, ist
jetzt geht's los.
Jetzt wird's genördet. Also, erstmal muss man sagen, Jurassic Park ist in vielerlei Hinsicht der aktuellste Stand der Ende der 80er Jahre. So, da weiß man heute deutlich mehr, aber Ende der 80er Jahre ist der schon auf einem sehr guten Stand, der Film. So, nicht alles. Es gibt auch ganz großen Bullshit. Da kann ich dir gleich nämlich auch bei deiner Giftszene nochmal was zu sagen. Aber tatsächlich die Raptoren ist etwas sehr Lustiges passiert. Also, die Raptoren, der Velociraptor, der sozusagen Namensgeber ist für all diese Singer, ist in Wirklichkeit, kann man auch schön googeln, gibt es Paleoartists, also Leute, die professionell Dinos zeichnen für Studien. Der ist ungefähr so groß wie ein heutiger Truthahn. Also nicht so groß. Und halt gefiedert. Also komplett gefiedert. Das Ding ist, also der kann nicht fliegen.
Entschuldigung, das waren scheiß Hühner oder ja, was?
So, also es ist der Truthahn trifft es ganz gut. So.
Also ich weiß, dass Dinos und Hühner, ne? Ja, also
aber das sind halt gefiederte Raubsaurier. Und die sind relativ klein. So. Und die jagen wahrscheinlich, also auch dieses, dass sie in dieser Gruppe laufen, ist schwierig zu belegen. Also so. Mhm. Aber tatsächlich sind sie einfach klein. So. Und tatsächlich hat sich gibt es in diesem Ganzen einen Übersetzungsfehler. Dieser Autor, der das geschrieben hat, oder so der hat einen Gedankenfehler gemacht. Der hat eigentlich einen anderen Saurier gemeint. Und zwar den Deinonychus. Das ist auch ein Raptor, verwandt mit dem, und der ist deutlich größer. Der wird bis zu irgendwie 3-4 Meter lang, ist auch 100 Kilo schwer, ist also da, zu dem passt es. Allerdings ist auch der gefiedert.
Wie heißt der?
Deinonychus, der schreibt, also Dino, also D-E-I-N-O-Y und dann C-H-U-S.
Ah, I see.
Genau. Ja. Das ist also wirklich, das ist eigentlich das Vorbild von Velociraptor. Der Autor fand aber den Namen Velociraptor schöner. So. Okay. Genau. Das heißt also, eigentlich ist es schwierig. So. Aber wenn du natürlich erstmal angefangen hast mit so einem Raptor und dem Velociraptor, dann zu sagen, ach nee, das sieht gar nicht so aus. Kannst halt nicht machen. Darum ziehen sie das auch bis heute durch, also auch in dieser Tage startet ja Jurassic World Dominion. Zu dem werden wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen. Genau. Aber auch da sind die Raptoren noch groß und sozusagen sehen aus wie eine Echse halt und sind nicht gefiedert. Es gibt da jetzt gefiederte Saurier tatsächlich in dem Jurassic Park Dominion. Und es sind auch ganz viele Sachen richtig gemacht worden. Ganz viele Sachen sind ganz großer Mumpitz, aber ganz viele Sachen werden einfach beibehalten. Und da ist aber man muss zu der Verteidigung sagen, damals wusste man noch nichts so viel darüber, dass die Vögel und Echsen, dass Vögel und Saurier so nahfallen, miteinander verwandt sind. Ja. Dass diese Geschichten mit diesen Federabdrücken, das ist auch relativ jung sozusagen, das ist das liegt so ein bisschen daran, in China hat man ganz viele sehr, sehr gut erhaltene Saurier-Fossilien gefunden, die dadurch entstanden sind, dass sie bei Vulkanausbrüchen mit Asche überdeckt wurden. Und die wurden so gut, so schnell, so gut von Asche überdeckt, dass da siehst du sogar Farbpartikel und so. Und da haben wir ganz, oder haben wir, sage ich ja schon, da haben die Paläontologen ganz viele gefiederte Saurier gefunden und können da sogar sagen, okay, wie die aussahen und welche Federfarben die haben. Und daher weiß man, dass ganz viele Saurier Federn hatten oder wenigstens einen Flaum. Also zum Beispiel auch kleine T-Rexe könnten aussehen wie ein Huhn. Also so wie ein Küken. Der war eher flauschig als scary.
Finde ich total geil, dass es so, also wie du sagst, der Film damals halt auf den Wissensstand halt von damals halt auch logischerweise
also
halt
auch aufbaut. Damals gab es ja diesen Jack Horner, der diesen einerseits das Vorbild für Alan Grant bietet, andererseits aber auch Berater des ganzen Dings ist. Und der ist in dieser Zeit, ist er heute immer noch, aber einer der bekanntesten Paläontologen der USA, also ein ganz signifikanter Typ der Szene.
Okay.
So. Auch diese Geschichte mit dem, wir holen Dino-DNA aus Bernstein raus, ist etwas, was in den 90er Jahren durchaus für möglich gehalten wird. Es gibt dann auch diese Experimente dazu, die gehen wahnsinnig in die Hose. Aber das war etwas, was natürlich utopisch ist, aber wo durchaus in diese Zeit passt eben diese Genrevolution und man versteht plötzlich DNA und das Klonschaft Dolly ist jetzt noch ein bisschen hin, aber das kommt auch in diese Richtung und es gibt diese ersten Experimente damit. Also von daher machen die schon sehr viel richtig. Ich muss aber diesen Dino mit dem Säure spucken, auch das Ding ist ja richtig, da ist es zum Beispiel etwas, da funktioniert es komplett andersrum. Also, Dilophosaurus heißt das Ding in echt. Dilophosaurus in echt hat überhaupt gar keinen Kragen. So, das Ding ist riesengroß erstens. Das ist ein 2 Meter großer Raubsaurier. Der hat diese Knochenplatten da auf dem Kopf und ist ein Raubsaurier. Und auch dieses Gift, also nein, der hat kein Gift gespuckt.
Okay, ach krass. Weil wenn man den googelt, kommt das erste Mal, die kommt halt, naja, Kragenechse, ne? Spannend.
Tatsächlich, also ja.
Ja.
Also auch dieses Gift ist halt, das kannst du, würdest du nicht nachweisen können. So. Also es gibt tatsächlich... ich hatte das mal gegoogelt, es gibt tatsächlich um 2009 rum gibt es eine Studie von US-amerikanischen und chinesischen Forschern, die haben einen kleinen Raptor gefunden und der hat im einen Zahn oder in manchen Zähnen so eine, oder im Oberkiefer hat der so Kanäle. Also, und das ist, sagen die, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er Gift hat.
Auf Giftdrüsen.
Also Giftdrüsen in den Zähnen. Das ist ein sehr typisches Instrument von Echsen. So.
Von Echsen,
genau. Ja. Aber dieses Gift rausspucken ist beim Dilophosaurus absolut nicht sozusagen belegt. Und es ist auch nicht belegt, dass er diesen Kamm hat. Der sieht komplett anders aus. Auch in dem Film ist er ja ein kleines Viech. Absolut, das passt überhaupt nicht. Das ist quasi völlig frei erfunden.
2 Fragen habe ich noch. Waren die Kackhaufen wirklich so groß? Und 2, erklär mir bitte die Chaos-Theorie.
Auf 2 habe ich keine Ahnung, aber die Kackhaufen ist eine super spannende Sache. Tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig, Kackhaufen zu finden. Gerade von Pflanzenfressern. Weil das ist Kompost, das zerfällt.
Ja.
So. Das heißt quasi, man hat Kackhaufen nur von manchen Pflanzenfressern. Es gibt auch einen Kackhaufen von Pflanzenfressern gefunden, aber relativ wenig, also vor allen Dingen von Raubsauriern. Und auch da bleibt vor allen Dingen das über, wo so ein Knochenreste sind und so. Aber es gibt tatsächlich, der Fachausdruck ist dafür Kropoliten, und es gibt tatsächlich Kropoliten aus allen Regionen dieser Welt. Es gibt, da habe ich gerade... gibt auch einen menschlichen Kropoliten, aber nicht so richtig Kropolit, aber ein Überrest, das ist eine, den hat eine englische Zeitung mal betitelt, dass dieser Fund genauso wertvoll ist wie die Kronjuwelen. Und zwar ist das die größte menschliche Kackwurst, die in der Antike, aus der Geschichte gefunden wurde. Und zwar ist das eine Wikinger-Kackwurst, die irgendwie, ich weiß nicht, 20 Zentimeter lang ist.
Wikinger hatten 20 Zentimeter lange Kackwurst. Ja,
der Typ hat ordentlich.
Das erklärt einiges.
Ordentlich einen Schiss gemacht, der Junge, aber war auch hochkrank. Der muss wahnsinnig Verstopfung gehabt haben und vorher hatte Darmparasiten und hat mal alles in dieser Kackwurst gefunden.
Ja,
so, zurück zu Dino-Kackwürste.
Ja, danke.
Also, tatsächlich findest du sowas nicht. Aber,
okay.
Wie gesagt, es gibt diese Kropoliten, da findet man auch ab und zu von, es gibt auch so Destinations in Amerika, in denen man da regelmäßig welche findet. Es gibt so eine Forscherin, die macht nichts anderes. Es gibt auch eine ganz bekannte Studie, da haben sie so Mayasaurer, das sind ganz bekannte Entenschnabeldinos, die auch als die guten Mutterechse, kennt man die, und die wurden gefunden und da hat man eine Kackwurst gefunden und da ist verfaultes Holz drin. Man glaubt, dass die sozusagen verfaultes Holz gefressen haben und vor allen Dingen deswegen, weil an diesem verfaulten Holz ganz viel Insekten und Muscheln und so Krams und Schnecken klebten. Und das haben sie dann aufgefressen und da ist dann quasi so ein Snack mit drin, also mit so einem Proteinschwung. Aber tatsächlich gibt es sonst das müssen wahnsinnige Kackwürste gewesen sein. Es gibt sogar eine Studie dazu, ist eine meiner absoluten Lieblingsstudien, weil es einfach, ich liebe ja, was Forscher alles sich überlegen. Und zwar gibt es eine Studie, die geguckt hat, wie groß diese Langhalssaurier sind und den Vergleich zu Kühen gemacht haben und festgestellt hat, dass diese Viecher den ganzen Tag nicht nur gefressen haben müssen, sondern auch gefurzt haben müssen. Und dieser Methanausstoß der Langhalssaurier musste so hoch sein, dass der wirklich dafür gesorgt hat, dass das Klima in der Zeit der Langhalssaurier sehr, sehr warm war. Also quasi die Erderwärmung aus dem Dino-Arsch.
Jetzt stell dir vor, du studierst komplett fertig und machst eine Studie darüber. Ist absoluter Hammer. Aber
ganz ehrlich, diese Studie wurde Wahnsinn. So viel zitiert. Und ich
geil. Denk mir im, finde ich aber richtig aber, geil.
Und du musst, das liebe ich, deshalb bin ich auch, liebe ich es auch so mit Paläontologen zu sprechen, weil das sind so kindgebliebene Leute. Das sind keine seriösen Wissenschaftler, sondern die lieben ihr Fach. Und das sind so richtige Dino-Nerds, wie ich jetzt, oder wie ein Fünfjähriger, die haben das nur zum Beruf gemacht. So wie du mit so einem abgeklärten, weiß ich, Politologen oder was auch immer sprichst. Und der haut dir dann, oder so Mediziner, der hauen dann Fachbegriffe um. Und das sind wirklich Nerds. Also es sind, die lieben einfach das, was sie machen. So, und ich hab wirklich mit sehr vielen Paläontologen gesprochen und alle Paläontologen sind innerlich Kind geblieben, die lieben, was sie tun, die haben so Bock auf mit Kindern sprechen, weil sie merken, okay, Kinder sind ihre besten Fans, so.
Klar.
Und genau, und diese kindliche Begeisterung, das ist etwas, was mich sehr fasziniert als Interviewer. Und genau, also, und auch da ist immer wieder dieses Thema, sie wären gern in Jurassic Park und sie dieses Alan Grant sitzt im Jeep, sieht das erste Mal diese Dinos und reißt seine Sonnenbrille ab und guckt und ist völlig so weit. Oh. Und du sitzt da im Kinosessel und siehst die und denkst, oh, krass. Mhm. Du hast ja auch, gerade beim ersten Mal gucken, hast du ja auch diesen ja, Alan Grant-Effekt sozusagen.
Hast den Effekt ja komplett
genau. Mit, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was alle Dino-Forscher auch mitnehmen. Also ich glaube, dieses da sitzen und dann hat man diesen Knochen, ich glaube, das sind alles, ja. Die würden auch alle einen Arm in die Triceratops-Scheiße stecken. Einfach. Aber ich denke, die ist schon relativ realistisch. Also klar, riesengroßer Pflanzenfresser, du siehst ja, was ein Elefant macht.
Stimmt schon.
Ist schon
stark. War als Kind halt ultra die Szene, ne?
Oh, alleine wie er einfach auf auch Ellie Sattler, wie sie dann einfach zusammen an diesem Triceratops hören und.
Stimmt. Ja. Oh ja, gute Szene. Stimmt. Stark.
Auch
der Film ist voller ikonischer Szenen. Das ist so krass.
Ellie Sattler ist ja auch eigentlich eine sehr starke, ein sehr starker Charakter auch. Also. So.
Ja, klar.
Und genau. Auch das andere Mädchen, also Lex und Tim, sind ja die Kinder. Auch da ist jetzt nicht so, dass nur Männer da vorkommen.
Die Szene im Jeep mit dem T-Rex im Dunkeln mit den Kindern und dem Nachtsichtgerät. Ja. Hui. Stark.
Ja, ja, ja. Das ist schön.
Also richtig, das ist schon irre.
Ja, die Chaos-Theorie, puh, ich werde mit ihm nicht, ich habe ja auch Mathe studiert auf Lehramt und ich muss sagen, ich habe nicht verstanden, warum da ein Mathematiker jetzt auftaucht oder ein Chaos-Theoretiker auftaucht. Das ist mir nicht ganz klar. Und ich bin auch kein großer Fan von ihm als Schauspieler. Ich habe letztens mal eine Doku gesehen auf Disney Plus. Jeff Goldblum macht Sachen, so ungefähr.
Ja, okay.
Und der wirkt, ist, fand ich, sehr selbstverliebt, sehr unsympathisch. Also.
Der ist halt, glaube ich, super trocken, ne? Also, du hast es vorhin schon gesagt, der hat doch auch in Independence Day mitgespielt. Und da ist der richtig geil. Muss ich sagen, das macht richtig Bock.
Ich finde
zusammen
auch
mit Will Smith.
Diese, grundsätzlich, der Charakter ist ja auch witzig. Auch dieses Leben findet seinen Weg und hast du und sowas. Also,
ja, ja.
Geschenkt. Also, ist ein toller Typ. Ich fand aber Alan Grant und auch Ellie Sattler immer irgendwie die ikonischeren. So, ich habe also so ein bisschen, was er da will, versteht man nicht so richtig.
Vielleicht hatten sie ihn auch schon reingecastet und eigentlich irgendwie, keine Ahnung, als, weiß ich nicht, wie ihn eigentlich einsetzen wollen und dann haben sie noch irgendwie Sam Neill gefunden oder so, keine Ahnung.
Aber diese getönte Brille und dieses offene Hemd und so, schon ein bisschen,
ist krass,
bisschen ne? die...
Der Typ ist halt echt 1993 pur, ne?
In dem Film.
Ja. Ach, Richard Attenborough und so auch, das ist alles irgendwie, das ist schon eine richtig krasse Besetzung einfach.
Ja, ist schön.
Samuel L. Jackson lese ich auch noch. Na klar, stimmt. Na klar.
Ja.
Der raucht die Kippe bis zum Filter in der einen Szene. Das fand ich als Kind wahnsinnig krass. Weil er so gestresst ist. Das weiß ich auch noch.
Ja. Also, absolut guter Charakter. Ja. So. Aber irgendwie finde ich, ja. Stimmt. Samuel L. Jackson, ja. Sie sind auch ein bisschen jünger, ne?
Ein bisschen.
Ja, aber wie gesagt, gutes, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum er Chaos-Theoretiker da rein ist. Und ich kann dir sagen, so sah kein Mathematiker aus im Mathestudium.
Nicht? In meinem Kopf sahen die alle so aus.
Ja, genau. Und wenn die ihre...
Wo ist dein Afro?
Ja, und die haben, wenn die ihr Dings aufgemacht haben, ihr Hemden, da war nur Herrentittchen und ich weiß nicht, Hauttyp Mehl 401. Weizenmehl 401.
Hauttyp Rasenkalk. Ja.
Und wenn dann Sonne dran kam, dann war das eine Woche krebsrot und dann wieder weiß. Also so sah auf jeden Fall kein Mathematiker aus.
Bist du, also wir reden über den ersten Film, ja, aber bist du Fan von den folgenden Filmen auch?
Also,
schwierige Frage, ne? Oder pass auf, wir fragen anders. Welchen Film findest du aus der Reihe völlig überflüssig und ersetzbar?
Also, ich finde zwei ganz cool. So, also zwei hat seine Stärken, alleine diese Ranger und so, das ist ja auch was relativ, also so diese Thematik dann, Großwildjäger, ich will irgendwie die Trophäe haben und so, das ist etwas sehr Menschliches. So, das passiert in Afrika täglich. Also, die menschliche Idiotie absolut gezeigt. Also von daher finde ich, der Film ist in Ordnung. Der hat seine daseinsberechtigte Action und so. Teil 3, ich habe irgendwann mal so, als Netflix das vor, ich glaube, ein Jahr oder so alles drin hat, habe ich die alle mal geguckt. So. Und ich muss sagen, 3 war schon so, wo ich sage, boah. Also die Story dann irgendwie mit diesem Jungen, die dann da irgendwie da abgesetzt wurden und ja, Und dann, also das war irgendwie arg hergeholt. Mhm.
Der dritte Teil ist der Film mit dem, ich habe da einen genau, und die Hängebrücke im Nebel mit dem Piranodon.
Ja, genau.
Ja, genau. Den habe ich, glaube ich, wirklich im Kino
gesehen. Ja, genau. Also ich würde von den ersten dreien würde ich den dritten für Verzicht behalten. Ja. So. Mit Jurassic Park, mit Jurassic World habe ich deutlich mehr Schwierigkeiten. Also ich fand den ersten Film, ich fand so die erste, wo du da hinkommst und dieser Freizeitpark ist da und so, das war so ein bisschen wie dieses Star Wars Gefühl, also du kommst nach Hause und siehst das erste Mal wieder Han Solo.
Ja.
So dieses ich bin zurück.
Ich bin wieder in meinem Franchise gelandet. Ja.
Und dann wird's völlig bescheuert. Also dieses Indominus Rex und so hallo? So, da bin ich.
Ich glaube, ich hatte dir geschrieben, als ich den geguckt habe, glaube ich, oder ich weiß gar nicht.
Ja.
Ich war erschüttert.
Der zweite Teil von Jurassic World, wo die dann in dieser Villa sind und so, der hat grundsätzlich witzige Szenen. Einfach diese Versteigerung und Dinos als Waffe und so. Aber auch so ein blöder Scheiß. Echt, wirklich. Echt. Das hat nichts. Also, das hat für mich diese Faszination dieses Ganzen nicht mehr. Also, so. Jurassic Park Dominion, der jetzt rauskommt, finde ich tatsächlich von der Optik her, jetzt nur die Trailer, wir haben ja den Film noch nicht gesehen, wenn dieser Podcast erscheint, oder wenn wir ihn aufnehmen, das heißt quasi, ich finde diese Grundidee zu sagen, okay, jetzt haben wir Dinos auf der Welt, was passiert, so, also alleine dieses Gedankenspiel finde ich cool, so, also das einfach als Gedankenspiel muss ich sagen, ja, das können wir mal machen, das kann man mal machen, das wird wahrscheinlich auch actionreich und so sein, aber genau, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss am 6. Juni unbedingt mega ins Kino, sondern wenn die das irgendwann mal beim Streamingdienst haben, gucke ich mir den an. So.
Okay, spannend.
Also,
weil ich hätte gedacht, dass du dir schon Tickets gesichert hast und dir extra noch ein T-Shirt gekauft hast.
Ja, also dafür. Ich muss auch, also diese ganze Geschichte, also ich fand es auch cool mit Alan Grant kommt zurück und so, aber es ist so ein bisschen, weißt du, es ist auch ein bisschen wie Star Wars dann. So, also dieses, so.
Ist halt ein purer Fanservice wahrscheinlich.
Purer Fanservice, so. Und wie gesagt, es ist halt auch cool. Es sind auch wahrscheinlich tolle Dino-Aufnahmen und so. Ich muss aber gerade sagen, ich habe zum Beispiel, was ich jetzt gerade wegschaue, ist halt Prehistoric Planet auf Apple Plus. Die Dino-Doku mit Sir David Attenborough. Das ist jetzt irgendwie mehr meins.
Der jüngere Bruder von Richard Attenborough
übrigens. Ja. Jünger.
Also ja, aber ja, in der Tat jünger, ja.
Ja, also, aber so weißt du einfach, diese Geschichte.
So schließt sich der und Kreis.
Und dieser Dino, also diese Dino-Fakten und CGI und höchste, also der höchste aktuellste Stand der Dino-Forschung wird da gezeigt und so. Da süchtle ich mich eher durch als jetzt durch Jurassic World und so.
Okay.
Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich finde es immer noch eine gute Unterhaltung, so ich, aber es ist jetzt nicht so, ja. Und Jurassic Park, wie gesagt, der erste Film ist einfach der Hammer.
Ja, absolut.
Der zweite.
Auch krasse Kamera und so, ne? Also die Aufnahmen und Kameraführung einfach geil. Das bin jetzt nicht der Oberfilm-Nerd, aber das sieht alles, das guckt sich so geil.
Ja. Und genau, und dann wird es halt einfach immer schlechter. Und ich bin, wie gesagt, kein großer Fan der Jurassic World-Dinger.
Mhm.
Genau, es gab immer coole Szenen, so, also auch als er dann in dieses Raptor-Gehege fällt und dann diese drei Raptoren, so stelle ich mir deine Arbeit in der Kita vor.
Danke, ja, so ungefähr ist das auch, ja. Also die Vorschularbeit ist so, ja.
Nein, nicht mit der Schere in der
Hand. Was ich total geil finde, sind diese, ich weiß nicht, wie der Dino heißt, du wirst es mir sagen wahrscheinlich, dieser Riesenwasser-Dinosaurier.
Ach, Mosasaurus, ja.
Alter Schwede. Und der ist ja auch im Trailer zu sehen von Jurassic, von dem Dominion-Dings. Und das holt mich ab. Ich weiß gar nicht warum, weil ich vielleicht so eine Grundangst habe vor sehr tiefen Ozeanen oder so. Aber diese schiere Größe dieses Viechs, der durch den Ozean
paddelt. Ist ein bisschen größer geworden. Also den haben sie verdoppelt, glaube ich, die Größe. Was ich in diesem Zusammenhang richtig gut finde.
Entschuldigung.
Katze oder was?
Nein, ich habe hier einen Schnitt am Zeigefinger. Ich bin an meiner Hose hängen geblieben. Entschuldigung.
Wen ich gut finde in diesem Zusammenhang als Film, klingt wahnsinnig nach Trash, aber Meg, also der Megalodon.
Oh, okay. Jeff, wollen wir kurz über Meg sprechen?
Dem Statham. Der Hammer.
Ich habe den nicht zu Ende geguckt, weil ich es nicht gepackt habe, Alter. Ich habe den 2 oder 3 Mal angefangen. Einmal war ich krank, da habe ich dann irgendwann eingeschlafen. Und mich holt das auch. Ich habe das gelesen und mich hat es so abgeholt. Ich fand es so geil. Ich fand das Cover geil. Den Jason Statham, der ist kein geiler Schauspieler, das ist ein ultra witziger Typ. Deswegen, ne, draufgeklickt. Die Story, ich habe die Story gesehen, dass der Marianengraben keinen Boden hat, sondern nur eine Gasschicht und dass es darunter weitergeht. Das ist so geil. Da kann ich mir vorstellen, wie die Produzenten wirklich in dem Büro sitzen, 2 Kilo Koks auf dem Schreibtisch und gib ihm, und eine Flasche Fanta, und gib ihm und dann, ich habe eine geile Idee, Leute.
Das ist auch
ein Fanta-Bauch, ich dann auf jeden Fall. Ist nicht auch, Jason Statham wird so eingeführt in dem Film, dass ihm einfach die Trommelfelle platzen, weil er so tief taucht und einfach trotzdem der krasseste Mann. Leute, guckt euch Mac an. Nur allein mir, um mir zu erzählen, wie der ausgeht.
Warum hast du ihn nicht zu Ende geguckt?
Ich weiß es, ich find's so, ey, ich bin ganz ehrlich, ich guck voll gern Sharknado. Mhm. So, ich guck voll gerne die alten Godzilla-Filme aus Japan so und alte UFO-Filme aus den 50ern so. Aber Alter, das war für mich eine Spur zu doll.
Okay, aber.
Also wirklich, da versuche ich wirklich Interstellar zu verstehen lieber. Also das war wirklich zu krass.
Ich fand tatsächlich hat er auch relativ gute Kritiken gekriegt.
Ja, für einen Monsterfilm in Anführungszeichen, ja.
Ich fand der war so wunderbar trashig. Genau, aber da musste ich eben dran denken, wegen dem Mosasaurus, der dann hochkommt.
Ja, genau, das ist.
Ja, aber es ist
diese Unterwasserstation und das und alles aus Glas und alles und ja klar, das hält und da laufen Kinder auf einer Forschungsstation rum.
Das ist ein starkes Ding. Es ist wirklich.
Also es gibt so Leute, die setzen sich hin und gucken Science-Fiction-Filme und sagen, das ist jetzt aber unrealistisch. So. Und so einer bin ich reg mich eher über Leute auf, die so sind, die so sagen, ja, also ich glaub nicht, dass ein DeLorean fliegen kann. Das glaube ich nicht. Ja. Da reg ich mich eher drüber auf. Aber Mac hat mich auf ein neues Level gehoben, Birk.
Es gibt echt Leute, die glauben, dass der Mega. Ich muss mal bei YouTube gucken. Gibt es eine wahnsinnige Szene von Leuten, die glauben, dass es diesen Mac noch gibt?
Ja, und dann kommen auch rechts, werden schon die Bigfoot-Videos angezeigt und die vom Skinwalker, ne? Und dann sind wir schon in der Kryptozoologie
angelangt, finde ich. Schon ein bisschen. Also da gibt es dann Herr auch Grün, schon immer so ein bisschen so irgendwie, oh, guck mal, dieser Shark hat große Bisswunden und
ja, genau.
Aber auf meiner absoluten To-Do-Liste in meinem Leben steht immer noch drauf, Megalodon-Zahn finden. Das sind ja Knorpelfische, die bestehen ja nur aus Knorpel, dieses Ding, das wird ja, also das verrottet ja ganz schnell.
Du möchtest einen Megalodon-Zahn finden?
Ja.
Ist das die Archäologie des kleinen Mannes?
Du kannst in Amerika, gibt es Grabungen. Kannst du führen, die führen dich dahin, dann gräbst du einen Tag aus und dann hast du so einen Zahn.
Das wäre vielleicht sowas für den Tag deines Renteneintritts, das belohnst du dich selber, weißt du?
Geile Scheiße. Lustig. Also kannst du entweder tauchen
oder. Jeder so ein kleines Ziel im Leben. Ja.
Oder kannst du auch bei eBay kaufen, aber ich habe Bock, den selbst auszugraben. Ist keine, also wenn die so groß sind, ist es richtig was wert. Sind ein paar hunderttausend Euro.
Ein paar hunderttausend Euro.
Für so einen großen Zahn.
Also er sagte so faustgroß ungefähr.
Ja. Ja, noch ein bisschen größer. Also so.
Ein bisschen größer, okay.
Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Also schon, mach mal so handgroß. Da hast du schon einen ordentlichen Zahn und dafür bezahlst du was. Aber für die Kleinen, die kannst du. Also wie gesagt, da gibt es echt so Touren. Die führen dich dann an diese Ausgrabungsstätten hin, da gräbst du den ganzen Tag und dann hast du am Ende des Tages, weiß nicht, 5, 6 Zähne.
Okay, krass.
Ja.
Aber Megalodon zählt ja nicht zu den Dinosauriern, oder?
Alles, also
komplett danach, genau. Ne?
Nee, ist zur Zeit der Saurier, aber was im Wasser schwimmt, ist kein Dinosaurier, das ist ein Meeresreptil.
Oh Reptil,
okay. Oder Meeressaurier, sagt man auch. Mhm. Und alles, was in der Luft fliegt, also Pteranodon etc., ist ein Flugsaurier, ist aber auch kein Dinosaurier. Ja. Die sind ganz weit miteinander verbannt, aber es ist nicht das gleiche. Dinosaurier ist alles, was auf dem Boden läuft.
Ist so geil, ne? Jetzt, wo du das sagst, so diese Abstufung in den Dino-Büchern, die ich als Kind hatte, da waren alle Saurier gleichzeitig gemalt auf einem Bild, die es eigentlich ja gar nicht parallel gegeben hat. Und dann ist im Hintergrund auch noch ein Steinzeitmensch zu sehen und auch noch ein Vulkan bricht
aus. Das Lieblingsbild ganz lange ist der kämpfende T-Rex gegen den Stegosaurus.
Ich glaube, das war in meinem Buch.
Ja,
da beißt er dem Stegosaurus in den Schwanz.
Genau, und so ungefähr.
Ich glaube, das ist das.
Und der Stegosaurus, der T-Rex ist näher am Tablet als am Stegosaurus. Also zeitabstandsmäßig.
Ja, ich verstehe es. Das ist so krass. Ja,
also der Stegosaurus ist einer der sehr, sehr frühen Dinos. Also nicht ganz früh. Also nicht ganz, ganz früh, sondern also ist keiner der ersten, aber ein sehr früher Dino. Der T-Rex stirbt quasi mit dem Asteroiden aus. Also mit dem Einschlag des Asteroiden, Meteoriden. Genau, Bums. Vorbei. 66
Jahre. Aber so waren ja alle Dino-Bücher früher. Es waren ja immer alle Dinos abgebildet auf einmal. Also zumindest gefühlt.
Ja.
Ich bin jetzt kein krasser Profi, aber da war der Triceratops und da war der Stegosaurus und da war oben flog der Pteranodon und dann hat er Megalodon noch mit Jason Statham aus dem Ozean geflogen.
Jason Statham einfach dazwischen.
Im Lendenschurz.
Nee. Wir haben aber über eine Sache, ich muss diesen Podcast mal wieder in richtige Bahnen lenken.
Entschuldigung.
Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob es möglich ist. Ob das Mr. DNA wirklich möglich ist.
Ah ja, Mr. DNA, stimmt.
Also, Sie sagen ja, es gibt ein, also erstmal, was dieses Ding, was da im Bernstein gesucht ist, glaube ich.
Ja, was ist das denn eigentlich? Ein Riesenmoskito?
Ja, ein Riesenmoskito. Ich habe mal gelesen, das hat irgendjemand geschrieben, das ist die Art, die da gezeigt wird, ist ein Moskito, der gar nicht sticht, sondern sich von Nektar ernährt. ich weiß es aber nicht genau. Aber die Geschichte ist, die finden diesen Moskito im Bernstein, der hat den gepiekt und in diesem Ding findet man das Blut von 15 Dinoarten. In diesem Blut ist zerfallene DNA. Und die wird nun aufgefüllt mit DNA von Fröschen, von Reptilien, so. Damit du, also zerfallene DNA ist wie so ein Puzzle und dann musst du irgendwie die Puzzlesteine dazwischen, musst du dann mit irgendwas auffüllen und dann nehmen sie die Frösche. Das ist sozusagen die Geschichte hinter den Dinos von Jurassic Park. Deshalb wäre theoretisch auch möglich, dass ein Velociraptor größer ist oder dass irgendwie so ein giftspritzender Dilophosaurus unterwegs ist, weil man dann könnte man sagen, okay, jetzt haben sie so eine Kragenechse da reingetan. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt giftspuckende Echsen gibt.
Es gibt den Blabla-Varan, der hat Gift
drin. Ja, aber die spucken nicht. Die haben Varane, sind sehr giftig im Gebiss.
Ja, genau.
Genau, aber sonst...
Ja, wäre das...
Nee.
Oh, ja, okay, Frage beantwortet. Nee. Der Film ist von 93, es ist aber trotzdem wunderschöne Zukunftsmusik.
Ja, aber also
und,
es ist tatsächlich einfach so, dass DNA nicht so lange hält. So, und es gab immer wieder sozusagen so Studien, die dann gesagt haben, wir haben jetzt DNA-Spuren gefunden in Dino-Sachen, aber das ist bisher ganz großer Quatsch. Tatsächlich würde man, also erstens, Insekten halten in Bernstein. Bernstein ist ja nichts anderes als Baumharz. Und das heißt quasi, dass Baumharz auf irgendwas runtertropft und dann hart wird. Das gibt es. Also selbst in Bernstein von der Ostsee oder Nordsee, Ostsee ist ein bisschen so, findest du manchmal Insekten. Das ist relativ selten, aber so. Es gibt diese Einschlüsse. Gibt es auch ganz tolle. So. Das Problem ist, das sind nur noch die Hüllen dieser Insekten. So, das ist dieser Chitinpanzer von außen.
Richtig,
Da ist aber nichts mehr drin. Also selbst wenn da Blut drin wäre, wäre es nur das rote Blut.
Das Plasma wäre
genau, nicht mehr da. Genau, es wäre nichts mehr da. DNA, sagt man, zerfällt ungefähr ungefähr nach einer Million Jahre. So, es gibt Mammut-Mumien aus dem Permafrostboden Sibiriens. Da hat man DNA-Spuren entdeckt. Und aus diesen Dingern, es gibt ja so einen Forscher, der will jetzt irgendwie Mammuts züchten, um die in der Steppe Sibiriens auszusetzen. Und dann halten die sozusagen die Steppe, also dann die Mammutsteppe der Eiszeit ist eine sehr artenreiche und eine sehr schöne Gegend, die sehr viel auch für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel tut. Es würde den Boden verdichten, das Methan würde nicht austreten. Ist gar nicht so abseitig, das sozusagen zurückzubringen. Es gibt auch ein Riesenprojekt, kann man mal googeln, über die Tundra und das Eiszeitprojekt in Sibirien. Das machen die aber mit Tieren, die es heute auch gibt, deren Verwandte damals auch gelebt haben. Also Moschusochsen und so ein Krams.
Ja,
so.
Ja.
Jetzt einen Mammut zu kreuzen. Wahrscheinlich hätte man einfach einen Elefanten, der an die Kälte angepasst ist und Haare hat. Aber richtig. Du hättest nie...
Und nie größer, ja. Ne?
Und du hättest nie aber so ein... Also, du hättest quasi keinen Mammut. So. Und du kannst aber... Also, indische Elefanten sind dem Mammut am nächsten. Wenn die geboren werden, dann haben die auch dieses leichte Fell. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Haben ein paar Haare drauf.
Elefantenflaum.
Was?
So ein Elefantenflaum.
Genau so, genau.
Oder wie nennt sich das denn?
Ja, also diese kleinen... Also, man sieht die... eine gewisse Verwandtschaft. So, jetzt würdest du das einkreuzen. Das heißt quasi, du hast noch DNA-Strang, wo wir irgendwie sagen könnten, das ist da sind die Haare, das haut man dann verbindet man mit der Elefanten-DNA und dann hat man halt den Haarigen, der auch später noch Haare hat. Ob das wirklich klappt, ist nicht ganz gesagt. Aber so rum geht es nicht. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, theoretisch. Die verfolgt auch dieser Jack Horner, der auch sozusagen der wissenschaftliche Berater von Jurassic Park war. Der hat gesagt, man könnte das Huhn nehmen und rückwärts gehen in der DNA. Also man guckt sozusagen, okay, ob auf der Hühner-DNA noch alte Reste sind und schaltet die wieder an, so ganz einfach ausgedrückt. Das heißt quasi, man hätte dann ein Huhn und dann guckt man, was sorgt denn dafür, dass die Federn weniger werden und dass die Haut schuppiger wird. Und wann hat das Huhn wieder Zähne im Schnabel? Und so. Und Genexperimente machend, könnte man jetzt in der Zeit zurückgehen und quasi aus dem Huhn einen Raptor machen. Theoretisch. Ethisch unfassbar verwerflich oder zu debattieren, weil du experimentierst quasi an Tieren rum, die in eine Welt kommen, in der sie absolut
nicht gehören
und auch also völlig drüber ist. Also nichtsdestotrotz, du kannst natürlich auch Gendefekte könnte man damit ausschalten, grundsätzlich die Forschung daran positiv. Die Idee, ich nehme jetzt diesen Dino und gehe rückwärts. Jack Horner hat da auch mal eine Zeit lang auch bei TED Talks zugehalten und so. Das ist aber alles so 2009. Ich habe aktuell nichts mehr dazu gefunden. Das ist dann auch irgendwie im Sande verlaufen. Es gibt wahrscheinlich ein paar Doktoranden, die sich damit noch irgendwie beschäftigen und irgendwie DNA-Stränge des Huhns mit DNA-Strängen, mit möglichen DNA-Strängen von Raptoren analysieren oder irgendwie so. Aber es wird nicht, also ich glaube nicht, dass das irgendjemand macht. Und vor allen Dingen, man hat auch nur damit nur die ich sag's jetzt, der Fachbegriff ist Theropoden, also man hätte nur Raubsaurier. Also die Hühner sind ja mit den Raub, oder unsere Vögel sind ja mit Raubsauriern verwandt. Das halt, man könnte aber jetzt nicht den Triceratops noch dazu machen und ich weiß nicht. Und da ist halt fraglich, ob man eine Welt will, in die man plötzlich einen Haufen Raubsaurier reinzüchtet.
Ich halte die Menschheit für dumm genug, um das irgendwann ernsthaft in die Tat zu setzen.
Also, was ich ja, also Elon Musk hat ja auch gesagt, Elon Musk hat ja auch irgendwann mal gesagt, dass er in Jurassic Park starten will.
Oh Gott.
Es gibt...
Lass den erstmal Twitter kaufen. Ja, genau.
Was glaube ich, was eine... was, wo ich glaube, dass was ein einfach etwas sein könnte, es gibt Experimente, damit Roboter als Zootiere zu benutzen. Es gibt da so Experimente aus Delfinarien, da wurde für sehr viel Geld ein Delfin, das kann man auch bei YouTube mal, muss man mal Dolphin Robot oder so eingeben, ist ganz beeindruckend. Da haben sie einen Delfin-Roboter reingesetzt, der mit künstlicher Intelligenz autark auch sich bewegt. Und der ist so gut und bewegt sich so gut, dass ihn die Artgenossen im Delfinarium für einen echten Robot, also für einen echten Delfin halt so. Ich glaube, das könnte etwas sein, erstens, um diese furchtbaren Delfinarien zu schließen und zu sagen, komm, Kids, wenn ihr irgendwelche Tiere sehen wollt, Delfine, was auch immer, nee, muss nicht echt sein, der eingesperrt ist, eingesperrte, wir gucken uns einen Roboter an. Daraus könntest du natürlich auch Jurassic Park machen. Also du hättest einen Jurassic Park, du hättest Roboter, die sich deutlich besser bewegen als irgendwelche rumschreienden sonst was. Und du hättest auch KI, die irgendwie dann interagieren könnte. So. Ist scheiße teuer. Also der Delfin kostet ein paar hunderttausend US-Dollar. Aber ich glaube, dahin wird...
Da haben wir schon für quatschigere Sachen Geld ausgegeben.
Ich glaube, das wird so die Zukunft der Zoos zum Beispiel sein.
Ja.
Genau. Oder halt...
Und dann hoffen wir nicht, dass es ausgeht wie im Itchy und Scratchy Land. So.
So, genau. ja, genau, eben. Aber ich glaube, so in diese Richtung könnte es gehen. Also, aber ich, wie gesagt, das spannend. Wiederbeleben irgendwie. Der Dinosaurier ist, glaube ich, das haben wir... aus 6 Filmen jetzt gelernt, absolut keine gute Idee.
Es sei denn, man hat, wie heißt der, Raptor-Bändiger noch? Ja, genau.
Den da.
Dings.
Ja. Ja.
Stark.
Also genau, das ist einfach Owen Grady. Mensch.
Owen Grady, Entschuldigung.
Ja. Ist nicht hängen geblieben. Ich musste aber auch eben kurz überlegen. Genau, also das ist, also all das wird, genau, das wäre auch eine doofe Idee. Ich finde auch, ist ausgestorben, muss man so lassen. Ja. Und die Faszination ist ja immer noch da.
So stehen lassen.
Und das ist eine sehr unbefriedigende Antwort für Kinder, aber wenn man mal rausguckt in den Garten, sieht man ja immer noch Dinosaurier. Das sind die Vögel sind die Urenkel der Dinosaurier. Und ich habe das mal wirklich gemacht. Ich stand eine längere Zeit wartend auf meinen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe meine Frau und mein Sohn waren in so einem Secondhand-Kunstladen auf dem Dorf. Und daneben, und da war aber auch mitten Corona-Pandemie, Zulassungsbeschränkungen, Krams. Das heißt quasi, da durften nicht so viele rein. Und dann habe ich gesagt, geht mal rein, ich warte hier draußen. Und da stand ich ja so im Hühner.
Pferch.
Hühnerpferch. Wenn man sich mal die Füße eines Huhns anguckt.
Ist ein Raptor, ne?
Das ist ein T-Rex. Also
ist ein T-Rex,
ja. Die Raptoren haben ja noch diese Kralle.
Die ganz wichtige Kralle.
Ja, wobei, also wahrscheinlich war die gar nicht zum Aufschlitzen. Die ist eher so ein bisschen wie die Greifvögel. Die hacken auch ihre Kralle rein, um das Beutetier zu fixieren. Und dann fressen die mit dem Schnabel. Genau, aber... Das ist schon...
Sieht aus wie ein T-Rex.
Da sieht man schon diese... Also man sieht so ein bisschen die Parallelen. So. Ist jetzt vielleicht nicht die befriedigendste Antwort.
Nee, das soll es auch für Kinder ist das, glaube ich, schlecht greifbar.
Ja, aber zum Glück gibt es ja ganz tolles Spielzeug.
Das ist wahr.
Ja. Und auch ganz tolle Dino-Parks. Also, das.
Ist nicht einer bei uns in der Nähe?
Ja.
Also, in der Nähe ist übertrieben.
Daniel, sag ich schon. René wohnt ja in der Nähe von dem in Münchenhagen. Ich weiß nicht, ob er da schon mal war.
Wie heißt der Ort?
Münchenhagen. Da wurden tatsächlich Spuren gefunden. Das ist im Nix, im Nirgendwo. Ist so irgendwo Steinhuder Meer. Da oben bei Hannover.
Dino-Park Münchenhagen, ja.
Und von uns, so von Hamburg aus 2 Stunden entfernt.
Oh,
aber lohnt sich. Also wenn du deine Tochter mal, wenn du deiner Tochter mal was richtig Gutes tun willst, fahr dahin. Ist ein super Park. Die Dinger bewegen sich nicht, aber
sind tolle Figuren. Sind tolle, ne?
Figuren, die sind auf dem aktuellsten Stand. Es gibt einen richtig coolen einen richtig coolen Kinderspielplatz für Dino-Fans. Wir waren mitten in den, also wir waren halt mitten in der Woche mal da und es war auch nicht so viel los. Und du kannst auch so in der Mitte kannst du Steine klopfen, kannst du sogar Fossilien wirklich selbst rausklopfen, die kriegen irgendwie aus Kalifornien von so, kannst du auch Fischfossilien oder du präparierst halt so ein Plastikdino daraus. Ist also für kleine Dino-Fans, ich war da als Kind auch schon. Es ist, du kannst dir auch angucken.
Den gab es schon, als du Kind warst. Den gab es schon,
als ich Kind war. Kurz da bevor, also kurz, da musste er eröffnet worden sein in der Nähe.
Wow.
Und
das sieht wahnsinnig geil aus.
Es ist wirklich ein cooler Park. Es ist, Kids haben da wahnsinnig Spaß dran. Und du läufst so einmal durch die ganze Zeit und du kannst auf den Dinos rumklettern und so. Also wenn du, deine Tochter ist ja Dino-Fan. Die wird der Wahnsinn.
Piranodon-Fan.
Was?
Piranodon.
Ja.
Spricht man das so aus?
Ja.
Ja.
genau. Und du kannst auch super, kriegst auch super coole Kuscheltiere da und so. Wir haben einen Parasaurolophus damals da gekauft. Und ja, also kannst wirklich, kriegst du super. Also wenn dein. Ja, kann ich nur empfehlen. Kann ich jedem empfehlen. Kann man super hinfahren. Das ist sowas Ähnliches. Gibt es auch in Brandenburg noch. Auf Rügen gibt es sowas auch. Aber der in Münchenhagen ist sozusagen einer der ältesten. Ist auch ein wissenschaftlicher Park. Also du kannst auch Präparatoren bei der Arbeit zugucken und so. Und okay. Du kannst auch eigenermaßen essen in der Mitte. Das ist auch relativ günstig für so einen Park. Und auch der Eintritt ist, glaube ich, um die 10, 20 Euro so in die Richtung. Also auch jetzt nicht, du bist nicht arm danach. So.
Ja, neben Hannover, ja. Westlich von Hannover.
Also fährst du 2 Stunden ungefähr hin.
Ja.
Kann ich nur empfehlen.
Kann man mal machen.
Kann man mal machen. Und deine Tochter wird wirklich Spaß dran haben. Also du kannst halt wirklich auf diesen Dinos rumklettern und du kannst da mal rüberlangen über die Absperrungen und die streicheln und genau.
Cool.
Das ist wirklich. Ist ein bisschen Jurassic Park. Und es gibt auch Jurassic Park Anspielungen da drin. Also es gibt auch so eine Nachtführung manchmal und ein Haufen Cosplayer tauchen da auf. Muss mal auf deren Instagram-Account gehen.
Ja, mach ich mal. Das
da gibt es richtig viele Cosplayer, die
Jurassic Park Cosplay, das ist auch das ist die Nische der Nische. Ja,
das ist Nische. Und
ich würde als Jeep kommen.
Ja. Es gibt tatsächlich in den USA gerade eine Rasiermarke, die Rasierschaum in dieser Dose.
Wie heißt Barbasol? Ist das nicht Barbasol? Ja,
kann sein. Die haben Rasierschaum in dieser Dose gemacht, in der dieser Dicke, der dann von deinem Horrorsaurier, Dilophosaurus, angespuckt wird, soll doch dann in dieser Schaumdose Dino-DNA wegschmuggeln.
Das gibt es in der Tat als Set auch auf Etsy und so. Stark.
Ja, das also merchandise-technisch.
Das wäre der perfekte Briefbeschwerer für deinen Schreibtisch.
Nee.
Och, bist aber auch.
Ich hab auf meinem Schreibtisch im Moment keinen einzigen Dino.
Ihr müsstet auch, liebe Zuhörer, ich habe Birk auch diese wundervollen Funko-Figuren geschickt. Die fand er auch nicht gut.
Ich habe
Der Mann weiß, was er macht.
Ich habe einen Bumpy. Ein Bumpy?
Was?
Bumpy? Es gibt auf Netflix eine tatsächlich eigenermaßen gute Kinderserie zu Jurassic Park. Jurassic Park Camp Kreidezeit heißt es. Ist eine Trickfilmserie ab 8, so ungefähr. Mit Teenagern, die auch auf dieser Isla Nublar landen, also in dem Park noch und dann da so verschwunden. Also, und dann bricht natürlich alles los und die bleiben auf dieser Insel. Und der eine von denen zähmt einen kleinen Ankylosaurus. Und Bumpy galt mal sozusagen als der Baby-Yoda dieser Serie. Und den gab es mal bei Aldi als Figur von Mattel. Kannst du mal googeln. Das ist echt eine witzige Figur. Der ist so klein. Und den habe ich als Merchandise. Ansonsten haben wir ein paar Schleichsaurier. Aber so viel könnte mehr sein.
Dinos haben wir. Wilma hat sich letztens auf dem Flohmarkt einen für 50 Cent gekauft. Aber wir haben so, also sie hat ganz viele Shirts und so.
Wenn sie bei Flugsaurier mag, kann ich den. Es gibt, muss mal gucken. Schleichsaurier sind relativ hochpreisig, auch im Wiederverkauf. Aber da gibt es einen ganz tollen Pteranodon, den man sich einfach gut kaufen kann. Das war einer der ersten Flugsaurier oder aus dieser Urzeitserie, die mein Sohn dann gekauft hat. Ja. Den fand er super und wir haben ein paar Schleichdinos haben wir gekauft. Immer wenn die mal Aktionen hatten.
Ja.
Die sind,
ja, das wird bei uns auch noch
sind einfach super robust und kann man.
Die Schleichsachen generell super.
Ja. Genau. Und ich weiß nicht, tatsächlich, ich habe mich nicht durchringen können zu so Mattel. Ich habe ja auch letztens gesehen, dass Mattel dann irgendwie wieder so Trucks wieder die Jeeps rausgebracht hat und so. Da war ich mal im Smith Toys. Aber so richtig durchringen dazu, mir jetzt Alan Grant im Jeep zu kaufen, dafür.
Ich habe ja so einen kleinen King für sowas. Wenn das mein Thema ist, ich habe ja auch so kleine Baseballfiguren stehen und ein Erzbo. Ich finde das schon geil irgendwie. So ein bisschen Klimbim.
Ja.
Aber weniger als früher.
Ja, ich habe so noch so ein Lego-Set aus dieser Jurassic Park Dominion-Reihe. Da ist dann Alan Grant und Ellie Sattler und auch, ich glaube, den Jeff Goldblum bei. Oder ich weiß gar nicht, ob Alan Grant dabei ist, aber Ellie Sattler und Jeff Goldblum. Mhm. Also ihn sozusagen gealtert. Und das, glaube ich, das Set kaufe ich mir. Da gibt es auch so ein Jeep zu und so. Und gibt es auch zwei Saurier zu. Werde ich mir bei Amazon, wenn das sozusagen günstig ist, da werde ich mal zuschlagen so. Aber da habe ich deutlich mehr Freude an den Star Wars Spielzeug und so. Das macht mehr Spaß. So. Ja. Mein Sohn hat auch ein paar Kuscheltiere tatsächlich hauen. IKEA kann ich mal.
Ja, wir haben auch einen Langhals-Dino.
Unverschämt Werbung für machen. IKEA, Dino.
Ich habe Langhals-Dino gesagt, Entschuldigung, Brachiosaurus.
Ja. Genau, aber da gibt es einfach ganz tolle Dino-Kuscheltiere. Die finde ich ganz. Ja. Kann man so machen und dann. Aber jetzt, ich habe selbst natürlich ein paar Dino-Shirts, aber es ist jetzt nicht so, dass ich im Merchandise hier untergehe.
Nee, Dinos habe ich. Da ist meine Tochter für zuständig.
Ich kann aber empfehlen, Trolli heißt die Weingummimarke.
Oh ja, Dino-Rex.
Dino-Rex Weingummi. Vegan.
Die sind sogar vegan. Die sind
sogar vegan.
Oh, die sind so lecker, ja. Alter.
Ja.
Die blauen.
Ja. Das esse ich immer, wenn ich am Dino-Buch schreibe.
Ist immer Dino-Rex.
Dann esse ich immer Dino-Rex.
Und der Mann streckt sich
schon. Ja, der Mann streckt sich schon. Wir sind auch schon wieder bei über einer Stunde. Wir können uns nicht kurz halten. So, wir machen jetzt nochmal eine vernünftige Verabschiedung. So, in diesem Sinne, wir haben viel über Dinos gesprochen. Was uns interessieren würde. Also erstmal könnt ihr uns mal schreiben, wenn ihr mal wollt, dass wir über irgendwas, über irgendeine Kinderserie sprechen.
Themenvorschläge, richtig gute Idee.
Total. Ja. Schreibt uns, wir freuen uns über alle. Wir haben ab und zu, kriegen wir auch mal welche. Aber schreibt uns ruhig mal am liebsten über die Instagram-Seite von den Serial Dads. Da einfach schreiben und über die, darüber freuen wir uns richtig über jede Nachricht. Auch wenn ihr es doof findet, gut findet oder genau. Da könnt ihr euch natürlich auch, ihr könnt mir natürlich auch schreiben, welchen Lieblingsdino ihr habt und all sowas. Oder Dino-Fragen stellen für, von euren Kindern. Ich beantworte alle. Und lasst uns natürlich eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns riesig. Egal, wo ihr Podcast hört, ihr könnt da überall bewerten. Auch Spotify, Apple und so. Da gerne 5 Sterne, 4 Sterne.
Weniger nicht.
Da lassen. Und
wir möchten in 2 Monaten gemischtes Hack überholt haben. Genau.
Und natürlich guckt immer mal wieder bei Instagram vorbei, auf unserem Serial Dads Kanal. Wir machen regelmäßig auch so Gewinnspiele zu unseren Themen. So, das kann man so sagen. Oder? Hast du noch was zu ergänzen?
Richtig. Nein, da kann ich meinem Partner in Crime nichts mehr hinzufügen. Nein.
So, dann in diesem Sinne wünsche ich euch eine dino-starke Zeit. Lasst euch nicht auf den Scheiß aus vom T-Rex fressen.
Und lasst euch keine Säure ins Gesicht spritzen, die es nicht gibt.
Und schaut den Mac zu Ende.
Und, oh ja, und schaut den Film Mac mit Jason.
Ja, richtig gut.
Als krasser Taucher. Als krasser Taucher.
In diesem Sinne, die krassen Podcaster sagen Tschüss.
Tschüss.